Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Iran kann Präsident Rouhani seinen Kurs der vorsichtigen Öffnung des Landes fortsetzen. Der gemäßigte Reformer gewann die Präsidentenwahl gestern mit rund 57% der Stimmen. Sein stärkster Gegner, der erzkonservative Raisi, kam auf etwa 38%. Rouhani sagte, das Ergebnis zeige, dass der Iran in Frieden und Freundschaft mit der Welt leben wolle.
Freude über den Wahlsieg Rouhanis im Iran. Hier in der Hauptstadt Teheran sind die Menschen am frühen Abend zusammengekommen, um den Erfolg zu feiern. Sie haben ein eindeutiges Votum für die Politik der Öffnung von Präsident Rouhani abgegeben und erwarten im Gegenzug Taten. Er muss für Arbeitsplätze sorgen. Viele studierte junge Menschen sind arbeitslos. Er muss jetzt an die jungen Menschen im Land denken. Präsident Rouhani weiß, dass ihm Herkulesaufgaben bevorstehen. Im Staatsfernsehen zeigt er sich optimistisch. Die Iraner haben mit ihrer Stimme klar gezeigt, sagt er, welchen Weg sie für die Zukunft haben wollen. Sie wollen den Weg nach vorne und nicht den zurück. Der Weg nach vorne bedeutet für Rouhani, dass er seine Politik der Öffnung vorantreiben will. Er weiß, dass das runtergewirtschaftete Land nur durch internationale Investitionen in Milliardenhöhe Arbeitsplätze schaffen kann und helfen, die marode Industrie zu erneuern. Durch seinen Wahlsieg hofft Rouhani nun auf einen neuen Vertrauensschub aus dem westlichen Ausland. Der Handel entwickelte sich seit dem Atomabkommen nur schleppend aufgrund von zögernden Investoren. Doch ohne die wird Rouhani keine Erfolge feiern können.
Der Iran hat eine sehr schnell wachsende junge Bevölkerung. 60% sind unter 30. Diese jungen Menschen haben gestern Präsident Rouhani für seine Politik ihre Stimme gegeben und fordern im Gegenzug besonders die Einhaltung eines seiner Versprechen, mehr Freiheiten in ihrem Leben. Die Konservativen des Landes werden alles dafür tun, dass er dieses Versprechen nicht umsetzen wird.
US-Präsident Trump ist unterdessen auf Staatsbesuch bei Irans Erzrivalen Saudi-Arabien. Beide Seiten vereinbarten Abkommen im Wert von mehr als 300 Milliarden Dollar. Ein großer Teil davon sind Rüstungsgeschäfte. Der Besuch in Saudi-Arabien ist der Auftakt von Trumps erster Auslandsreise als Präsident. Sie führt ihn in der kommenden Woche noch nach Israel, in den Vatikan und zum NATO-Gipfel nach Brüssel.
Die ersten Schritte, die Donald Trump als Präsident in ein fremdes Land setzt. Erst nach 4 Monaten die erste Auslandsreise, das ist ebenso ungewöhnlich wie das Ziel. Ausgerechnet Saudi-Arabien, Trump hatte das Land im Wahlkampf stark kritisiert. Man scheint ihm das hier nicht übel genommen zu haben. Die Saudis setzen große Hoffnungen in Trump, hoffen etwa auf eine härtere Haltung zum Iran. Und auch Donald Trump will, dass gleich der Auftakt seiner Reise ein Erfolg wird.
Endlich positive Schlagzeilen will der amerikanische Präsident. Hier, wo man große Hoffnungen in ihn setzt, will er sich als Staatsmann zeigen, will Erfolge präsentieren. Und doch werden die schönen Bilder, die er aus Saudi-Arabien und von den anderen Stationen seiner Reise nach Hause schicken wird, es wohl kaum schaffen, die großen Probleme zu Hause zu überstrahlen.
Als Trump von König Salman den höchsten zivilen Orden verliehen bekommt, kursieren in Washington längst neue Details in Sachen Russland-Affäre. Nach Medienberichten soll auch gegen einen der engsten Mitarbeiter Trumps ermittelt werden. Das Thema lässt ihn auch hier nicht los. Und dann gibt es tatsächlich eine handfeste Erfolgsmeldung. Die Außenminister beider Staaten verkünden ein milliardenschweres gegenseitiges Investitionsprojekt. Dies zeigt das Vertrauen, das das Königreich Saudi-Arabien in unser Investitionsklima hat. Und so wie Sie hier die Zukunft einschätzen, sehen Sie bereits den positiven Einfluss, den Präsident Trump auf das Geschäftsklima hat. Der größte Teil des Wirtschaftspakets ist ein gigantisches Rüstungsgeschäft, unterzeichnet vom Präsidenten selbst. Für 100 Milliarden Euro werden die Saudis in den USA Waffen einkaufen. Es ist der größte einzelne Rüstungsdeal in der amerikanischen Geschichte.
Der innenpolitische Druck auf US-Präsident Trump hat sich außerdem erhöht, weil Ex-FBI-Chef Comey sich zu einer Aussage im Senat bereit erklärt hat. Er werde in einer öffentlichen Sitzung des Geheimdienstausschusses auftreten, kündigten die Vorsitzenden des Gremiums an. Comey hatte Ermittlungen wegen möglicher illegaler Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam geleitet. Vergangene Woche war er vom US-Präsidenten entlassen worden. Bei ihrem Besuch in Jordanien hat sich Bundesverteidigungsministerin von der Leyen auch eine Militärbasis angesehen, die als Alternative zum türkischen Standort Incirlik in Frage kommt. Nachdem die Türkei erneut Bundestagsabgeordneten den Besuch bei deutschen Soldaten in Incirlik verweigert hatte, prüft die Bundesregierung eine Truppenverlegung nach Jordanien. Das Land im Nahen Osten hat etwa 6,5 Millionen Einwohner. Vor Konflikten in den Nachbarländern Syrien und Irak sind Hunderttausende Menschen in das Königreich geflüchtet. Jordanien ist Teil der US-geführten Anti-IS-Koalition und fliegt Luftangriffe gegen die Terrormiliz.
Was können die Regierungen des Nahen Ostens tun, damit die Menschen nicht massenweise aus der Region fliehen? Das war eine zentrale Frage auf dem Weltwirtschaftsforum in Jordanien, das von Kronprinz Hussein bin Abdullah am Morgen eröffnet wurde. Reformen, um Arbeitsplätze zu schaffen, war eine Antwort. Voraussetzung dafür allerdings sei, so Verteidigungsministerin von der Leyen, Sicherheit und Stabilität, zu der die Bekämpfung der Terrororganisation IS gehöre. Deswegen ist sie nach Jordanien gereist. Denn die Bundesregierung prüft derzeit, ob der Bundeswehrstützpunkt Incirlik in der Türkei nach Al-Azraq in Jordanien verlegt werden kann.
Was ich gesehen habe, ist besser als was wir erwartet haben. Auf diesem Stützpunkt sind nicht nur die Jordanier, sondern auch Amerikaner, Niederländer und Belgier. Und die Jordanier sind ausgesprochen hilfsbereit.
Incirlik steht in Frage, weil die türkische Regierung nicht will, dass Bundestagsabgeordnete die deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt in der Türkei besuchen. Falls ein Umzug nach Jordanien kommt, dann würden die Aufklärungstornados eine gewisse Zeit nicht fliegen.
Eine gewisse Lücke wird entstehen, aber wir versuchen, sie so gering wie möglich zu halten, sollte die politische Entscheidung für Jordanien fallen.
Rein militärisch gesehen macht es keinen großen Unterschied, ob deutsche Tornados von Jordanien oder von der Türkei aus Missionen gegen den IS fliegen. Politisch wäre ein Umzug nach Jordanien allerdings ein Paukenschlag. Denn die Türkei ist ein NATO-Bündnispartner, dem die Bundesregierung so unmissverständlich klar machen würde, dass die mangelnde Kooperationsbereitschaft zu Konsequenzen führt.
Kanzlerin Merkel hat dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko weitere Hilfe für eine Friedenslösung im Osten des Landes zugesagt. Dort kämpfen Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten. Bei einem Treffen auf Schloss Meseberg kündigte Merkel an, sie werde sich für baldige neue Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland einsetzen. Poroschenko betonte die Bedeutung des Minsker Friedensabkommens. Es sieht unter anderem einen Waffenstillstand vor. Mehr als 3 Jahre nach ihrer Entführung sind 82 nigerianische Mädchen wieder mit ihren Familien vereint. Sie waren 2014 von der islamistischen Terrormiliz Boko Haram aus dem Ort Chibok entführt und Anfang des Monats freigelassen worden. Heute trafen sie in Abuja ihre Eltern. Die Zusammenführung hatte sich verzögert, weil die Identität der Mädchen noch zweifelsfrei geklärt werden musste.
Auf diesen Augenblick haben sie mehr als 3 Jahre lang gewartet. Die Eltern der sogenannten Chibok-Mädchen können ihre lange vermissten Töchter endlich wieder in die Arme schließen. In der Hauptstadt Abuja sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Ich bin so glücklich, dass ich am liebsten losfliegen würde. Das ist mein Mädchen. Vor 2 Wochen waren 82 der als Chibok-Mädchen weltweit bekannt gewordenen Schülerinnen freigekommen. Die Terrorgruppe Boko Haram hatte sie nach langen Verhandlungen gegen 5 ihrer Kämpfer und angeblich eine große Geldsumme ausgetauscht. Den Mädchen versprach der sichtlich geschwächte nigerianische Präsident Buhari Unterstützung beim Ankommen in einem normalen Leben. Seitdem waren sie im Gewahrsam der Regierung. Offiziell, um psychologisch betreut zu werden, vermutlich auch, um zu überprüfen, ob sie dem Staat gefährlich werden können. In diesem Propagandavideo sieht man angeblich 4 entführte Mädchen, die freiwillig bei Boko Haram bleiben wollen. Immer wieder haben sich Frauen als Selbstmordattentäterinnen im Namen der Terrorgruppe in die Luft gesprengt. Doch heute denkt daran niemand. Freudentränen bei den freigelassenen Mädchen und ihren Eltern. Und stille Momente. Nach 3 Jahren unvorstellbarer Lebensumstände. Und noch immer sind tausende andere vermisst.
Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der HSV den Klassenerhalt perfekt gemacht. Mit einem 2:1-Sieg über den VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen müssen nun in der Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga um den Verbleib im Oberhaus kämpfen.
Wahnsinn, unglaublich, unfassbar. Der HSV hat es mal wieder geschafft, hat den Klassenerhalt mal wieder in beinahe letzter Sekunde gesichert. Der VfL Wolfsburg dagegen muss in der Relegation nachsitzen. Und das sieht zunächst überhaupt nicht danach aus. 10. Minute, Mario Gomez, Matenia so gerade eben noch dran. 13 Minuten später, die Niedersachsen klar überlegen und folgerichtig mit der 1:0-Führung durch Robin Knoche. Es zählt doch nur ein Sieg für Trainer Markus Gisdol und sein Team. Und sprichwörtlich aus dem Nichts fällt dann in der 32. Minute durch Kostic der Ausgleich. Dann die dramatische Schlussphase. Luca Waldschmidt wird kurz vor Schluss eingewechselt und dann tatsächlich zum Matchwinner. 2:1, 88. Minute. Der erste Bundesliga-Treffer von Waldschmidt rettet den HSV, den Klassenerhalt.
Das Spiel gegen Bremen war ein Spektakel. Das 0:1 durch Junuzovic in der 7. Minute war eine Entscheidung der Technik. Nur das Hawkeye sah, dass der Ball hinter der Linie war. Das 1:1 durch Marco Reus in der 32. Minute, stark vorbereitet von Sahin und Kagawa, Reus nicht im Abseits. Das Dortmunder 2:1, 3 Minuten vor der Pause, war wie ein Kunstwerk, brillant vorbereitet von Dembélé, edel vollendet von Aubameyang. Die Bremer Antwort kam 40 Sekunden nach dem Seitenwechsel. Kruse servierte perfekt für Finn Bartels. Das Spektakel ging weiter, 68. Minute, Max Kruse, 2:3. Dortmund drohte Platz 3 und damit die direkte Champions-League-Teilnahme zu verpassen. Aber der BVB antwortete erneut. Nach Foul von Gnabry an Reus verwandelte der Gefaulte selbst. 75. Minute, Ausgleich. Der Schlusspunkt. Nach einem erneuten Bremer Foul im Strafraum, Bargfrede gegen Pulisic, wieder Elfmeter, dieses Mal von Aubameyang verwandelt, der mit seinem 31. Saisontreffer den 4:3-Sieg sicherte.
In München feiert der FC Bayern seinen 27. Meistertitel. Im Anschluss an das 4:1 gegen Freiburg nahm Kapitän Philipp Lahm die Meisterschale entgegen und beendete damit seine Karriere. In Kürze präsentiert sich der deutsche Rekordmeister tausenden Fans auf dem Münchner Marienplatz. Für die Bayern ist es der 5. Bundesligatitel in Folge.
Und hier die übrigen Begegnungen vom letzten Spieltag. Mönchengladbach-Darmstadt 2:2, Berlin-Leverkusen 2:6, Köln-Mainz 2:0, Ingolstadt-Schalke 1:1, Hoffenheim-Augsburg 0:0, Frankfurt-Leipzig 2:2. Die Abschlusstabelle. München feiert den 27. Titel, Leipzig 2., Dortmund als 3. schafft die direkte Champions-League-Teilnahme, Hoffenheim muss sich noch qualifizieren. Köln und Berlin nehmen an der Europa League teil. Die zweite Hälfte. Hamburg rettet sich auf Rang 14, dahinter Mainz. Wolfsburg in der Relegation. Ingolstadt und Darmstadt müssen absteigen. Und hier die Lottozahlen. 1, 15, 29, 34, 37, 44, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Schäden in vielen Regionen Deutschlands gesorgt. Nahe Stadtroda in Thüringen entgleiste ein Regionalzug. Eine Gerölllawine hatte die Schienen blockiert. 7 Menschen wurden verletzt. In Hamburg stand der Flugverkehr zeitweise still. Fast 140 Menschen verbrachten die Nacht auf Feldbetten im Flughafen. Vor allem im Norden und Osten waren viele Straßen unpassierbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. Mai.
Unter Hochdruckeinfluss gibt es in den nächsten Tagen oft Sonnenschein und auch mit der Temperatur geht's wieder bergauf. Im Südosten halten sich heute Nacht gebietsweise dichtere Wolken, unter den Alpen gibt's noch einzelne Schauer, sonst verbreitet klar. Morgen häufig Sonnenschein mit ein paar lockeren Wolken. Vor allem im Südosten und Nordwesten können sich auch mal dichtere Quellwolken bilden, aber Schauer sind die Ausnahme. Heute Nacht in der Lausitz bis 11, im Hunsrück nur 1 Grad, örtlich Bodenfrost. Morgen 16 bis 22, am Oberrhein bis 23 Grad. Auch am Montag scheint oft die Sonne, hier und da mal dichtere Wolken, Schauer am ehesten im Bergland. Am Dienstag ändert sich wenig, am Mittwoch im Südwesten noch freundlich, sonst wird es wechselhafter.
Karim Joska meldet sich um 23:20 Uhr mit diesen Tagesthemen. Erste Auslandsreise, wie Donald Trump versucht, den innenpolitischen Druck abzuschütteln. Und Ende einer Ära. Philipp Lahm verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.